Ihr hört Mixed Tag Team, dein Wrestling-Podcast mit Helena und Gerhard.
Willkommen zur neuen Ausgabe von Mixed Tag Team, dein Wrestling-Podcast. Wir hören uns das erste Mal seit 2 Wochen. Seitdem ist viel passiert bei WWE und wir wollen darüber reden, Helena.
Ja, Gerhard, ich bin gespannt, was wir zu besprechen. Es ist in der Tat viel passiert. Und ich glaube, es ist vor allem jetzt gerade noch viel in Entwicklung, was jetzt die nächsten Wochen entscheidend beeinflussen wird. Also eine hochinteressante Zeit, über die wir auf jeden Fall sprechen sollten.
Als wir uns das letzte Mal gehört haben, da war gerade Money in the Bank vorbei. Yes. Und es stand bei Raw ein Titelmatch an. Jey Uso gegen Gunther.
Ja.
Und beim letzten Mal voller Überzeugung habe ich da gesagt, bei 2 Sachen bin ich mir sicher, dass sie nicht passieren. Das erste ist, dass das Match ohne Eingriffe von außen zu Ende geht. Und das zweite, dass Gunther nicht neuer World Champion wird. Und es stellte sich heraus, wir hatten unser Match bei Raw. Es gab keine Eingriffe und Gunther hat fair und square, wie man so sagt, mitten im Ring gewonnen.
Ja, genau. Also wir haben unsere Podcast-Folge aufgenommen und ich war auch überzeugt. Ja, also wir beide waren gleichermaßen überzeugt, dass Gunther dieses Match auf keinen Fall gewinnen wird und dass irgendwie Seth Rollins oder so dabei sein wird und eingreifen wird. Und dann habe ich mir Raw angeguckt und dachte mir, ah, ja, shit. Also schon unsere ganzen Wrestling-Prediction-Skills quasi im Keller. Weil es ist genau so gekommen, wie ich es überhaupt nicht erwartet habe.
Ja, denn Gunther, am Ende hat er einfach Jey Uso in sein Sleeperhold genommen und beim ersten Mal konnte Jey Uso sich noch befreien, aber beim zweiten Mal nicht mehr. Und dann ist er irgendwann eingeschlafen, der Referee hat das Match beendet und Gunther war neuer und wieder Champion. Ja.
Verstehe ich nicht wirklich, ehrlich gesagt. Also ich meine, es hat schon einen Grund gehabt, dass ich davon überzeugt war, dass Gunther es nicht wird, weil ich den Titelträger Gunther jetzt gerade eigentlich nicht so richtig sehe. Jetzt hat er diese Goldberg-Geschichte. Da bin ich kein Fan von. Also da bin ich vielleicht zu jung im Wrestling dabei, aber das ist, der gibt mir nichts. Das ist jetzt kein Match, auf das ich hinfiebere. Ich habe auch irgendwie gelesen, es wird eigentlich nur beworben als Goldbergs letztes Match und gar nicht so sehr als Gunther, der neue Titelträger, verteidigt jetzt seinen Titel neu. Und also für mich hätte das total gut auch gepasst, wenn Gunther jetzt kein Champion wäre in diesem Moment. Das wäre auch ein total stimmiges Match gewesen, was ich jetzt persönlich ignoriert hätte, aber alle anderen hätten es vielleicht gefeiert. Und das wäre dann auch stimmig gewesen. Aber warum Gunther jetzt mit dem Champion-Titel ausgestattet sein muss für dieses Match, verstehe ich nicht wirklich.
Ja, mir ist das auch nicht ganz klar, insbesondere weil, wie du gesagt hast, es ist jetzt auch tatsächlich angekündigt als letztes Match von Goldberg.
Ja.
Klar, das macht auch Sinn. Es ist das Match in Atlanta, da wo er Football gespielt hat, in der NFL, da wo die WCW beheimatet war. Bei der Goldberg ja so 1998, 1999 der ganz große Star war. Aber wenn man es so entsprechend ankündigt, warum ist es dann ein Titelmatch? Das leuchtet mir auch nicht ganz ein. Und ja, auch was du gesagt hast, es ist so ein bisschen wieder auch wie bei Gunthers erster Regentschaft, geht es jetzt gleich weiter. Seine Titelmatches sind eigentlich immer Matches, die über seine Gegner kommen, auch von der Begründung her. Es ist nicht Gunther macht dieses oder jenes, sondern es gibt halt so einen Herausforderer und der möchte den Titel und Gunther ist halt der zufälligerweise gerade Champion ist.
Ja, genau. Ein bisschen ist es vielleicht das Weiterspinnen von dem Match mit Pat McAfee. Also es ist ja im Prinzip wieder so eine Art Promi-Match, in dem Gunther da steht. Und vielleicht muss es auch so ein Abheben geben. Also dass sozusagen Pat McAfee und Goldberg nicht auf einer Stufe stehen, sondern dass es, also für Goldberg brauchst du jetzt schon das Titelmatch. Und damit eben nicht sozusagen einfach nur der nächste Clown sozusagen in der Reihe dran ist, sondern dass es da irgendwie eine Wichtigkeitsabstufung gibt. Aber im Prinzip ist das halt schon wieder, also mehr wird das ja nicht gewinnen. So, das ist ja relativ klar, dass er das nicht gewinnen wird. Gut, haben wir bei Gunther auch gesagt. Also, who are we to predict jetzt, ne? Aber es ist relativ klar, dass er das nicht gewinnen wird. Und es ist einfach nur wieder so ein Fame-Match, das irgendwo in Midcard, na gut, das ist bei Saturday Night's Main Event, das ist vielleicht dann ein bisschen, ist vielleicht schon das Main Event, aber es ist jetzt auf jeden Fall kein total hoch qualifiziertes Match, wo man sagen kann, boah, da geht jetzt aber alles drauf hin und das ist jetzt die Story und da wird sich jetzt um Monate noch irgendwas drum entwickeln, sondern es ist jetzt ein spaßiges Match für die Fans und dann ist diese Geschichte auch wieder vorbei. Vor allem, weil das ja jetzt auch schon so klar, also es ist jetzt auch schon klar, es ist ja sein letztes Match. Also es ist ja logisch, dass diese Geschichte danach vorbei ist. Und das finde ich jetzt irgendwie, das gefällt mir nicht. Gefällt mir, diese ganze Geschichte gefällt mir nicht. Ich finde, Gunther hat was Besseres verdient. Jetzt, dass er wieder Titel ist, also freut mich jetzt an sich schon für ihn, aber das, wie es jetzt läuft, finde ich halt schon wieder, ach, keine Ahnung, es wird ihm nicht gerecht, wird der Sache nicht gerecht, passt mir überhaupt nicht.
Ja, aber das ist schon die Frage. Sind wir uns sicher, dass Goldberg dieses Match nicht gewinnt?
Wir sind uns sicher, dass Goldberg dieses Match nicht gewinnt. Also erstmal, es ist ja sein letztes Match. Das heißt, danach können ja eigentlich keine weiteren Titelmatches mit dem folgen. Das heißt, er würde den John Cena machen und den Titel mit ins Grab nehmen, sozusagen. Und will man jetzt diese Story sozusagen vorwegnehmen, dass das, was wir jetzt seit Monaten von John Cena erzählt bekommen, dass das sozusagen das Größte ist im Wrestling, was du machen kannst, nämlich mit deinem Titel in die Rente gehen und sagen, so ist jetzt vorbei und ich habe ihn jetzt auf immer. Will man wirklich diese Story jetzt vorwegnehmen mit diesem Goldberg, der jetzt im letzten halben Jahr zweimal kurz da war und den Heavyweight Champion dann mit ins Grab nimmt? Also sehe ich nicht.
Ja, das ist die eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit ist, Goldberg gewinnt das Match und dann Seth Rollins casht ein und holt sich dann den Titel direkt. Dann hat Goldberg noch einmal sein letztes großes Match gewonnen.
Oh, das fände ich aber auch Verschwendung. Das fände ich Verschwendung für Seth Rollins. Das fände ich Verschwendung für den Koffer. Das fände ich Verschwendung für diese ganze wunderbare Seth Rollins und Kohorten-Geschichte. Das würde mir gar nicht passen. Da sollen die lieber ein großes Match irgendwie bei SummerSlam, soll irgendjemand bestreiten und dann meinetwegen casht Seth Rollins ein. Aber nicht so zwischendurch mit so einem Typen, bei dem wir uns eh sicher sind, dass der das nicht behält. Und das, nee, gefällt mir nicht.
Ja, wir werden sehen. 12. Juli, noch 3 Wochen. Also auch noch ein bisschen Zeit zur Vorbereitung des Matches. Gunther ist jetzt auch nicht für Night of Champions irgendwie involviert, für irgendwas, was da passiert jetzt der PLE nächste Woche.
Ja, also auch Verschwendung. Also dass dieser Titel jetzt bei Saturday Night's Main Event auf dem Ding steht. Das ist also Verschwendung für Night of Champions. Das passiert aber aus meiner Sicht schon genug. Aber vor allem ist es verschwendete Promo-Zeit für den SummerSlam. Dieser Heavyweight-Champion-Titel, der braucht Promo zum SummerSlam. Und wann soll die denn kommen? In diesen, wie viele Wochen war es? Gerhard hat es mir eben noch gesagt, ich habe schon wieder vergessen.
3 Wochen.
3 Wochen. Ja, dann, das heißt, wir bauen 3 Wochen lang eine Geschichte für SummerSlam, für diesen Titel auf. Und das ist der zweitgrößte Titel, den wir haben in WWE. Wir brauchen da ein gutes SummerSlam-Match für. Und das kriegen wir überhaupt nicht hin in diesen 3 Wochen, dass ich da irgendwie invested sein kann.
Ah, da kann WWE doch schon was hinbekommen. 3 Wochen sind eine lange Zeit.
Naja. Also das geht dann ginge in der Tat nur mit Seth Rollins, weil diese Geschichte schon ein bisschen aufgebaut ist. Aber auch, wenn du recht hast und Seth Rollins casht ein und holt sich den Koffer, was ich jetzt nicht, in der Tat nicht für ausgeschlossen halte, dass es passiert, weil, wie gesagt, das Kind ist schon im Brunnen gefallen mit dieser bisherigen Geschichte und wenn der das jetzt eincasht, dann kann man sagen, okay, zumindest hat es jetzt nochmal so die Kurve gekratzt zurück zu den richtigen Geschichten. Aber wenn der das jetzt eincasht, also wer soll denn da jetzt der neue große Gegner sein? Dann wieder Jey Uso, den wir dann doch wieder, dann haben wir doch beim SummerSlam das Match Seth Rollins gegen Jey Uso, aber Seth Rollins ist der Titelträger. Und dann ist ja auch wieder klar, dass Seth Rollins das jetzt nicht wieder verliert, 3 Wochen, nachdem er das bekommen hat und wir die letzten 6 Monate aufgebaut bekommen haben, warum Seth Rollins jetzt der Heavyweight-Champion ist. Und das ist dann auch wieder irgendwie relativ, also vorhersehbar und auch nicht so cool für den SummerSlam, finde ich.
Seth Rollins gegen LA Knight, SummerSlam, World Heavyweight Championship?
Ja.
Nicht.
Ja. Er will schon gehen. Also das Match würde schon gehen. Also auch weil du es eben ansprichst, dass diese Geschichte ist ja jetzt so ein bisschen im Argen und das ist, finde ich, an sich auch eine gute Geschichte. Weil LA Knight braucht auch eine Story. Ich finde es übrigens, es gelingt überraschend gut. LA Knight ist total unerfolgreich, eigentlich jetzt schon seit die ganze Zeit, seit er seinen United States Champion verloren hat, ist er total unerfolgreich und trotzdem spielt er irgendwie ganz oben mit und ist total präsent und ist in den Stories mit drin. Das ist, also finde ich eigentlich, das ist eine Leistung so. Aber mir gefällt das an sich, diese Kombination Seth Rollins gegen LA Knight, das ist eine Kombination, die funktioniert. Die befinden sich irgendwie so ein bisschen auf einer Stufe, obwohl LA Knight so total unerfolgreich ist und eigentlich nur United States Champion war und so, aber in der, wie begeistere ich die Leute, wie singen die Leute mit, was bin ich irgendwie für eine Präsenz, was habe ich für eine Figur da in diesem Wrestling-Universum, da befinden die sich auf einer Ebene. Deshalb, das ist ein Match, das kann man schon mal machen, aber ich finde, das ist jetzt auch kein SummerSlam-Match.
So viel Vertrauen in LA Knight hast du dann doch nicht.
Nee, er gewinnt es ja dann auch nicht. Also wenn Seth Rollins diesen Titel wirklich bei Saturday Night's Main Event bekommt, weil er eingecashed hat, dann verliert er das bei SummerSlam nicht. Also das würde ich sagen, ist gesetzt. Und deshalb muss dann schon halt, das Match muss halt schon bombastisch sein, damit ich da mitfiebern kann, weil ich eh weiß, wie es ausgeht. Und das ist mit LA Knight, das wird es nicht bombastisch. Es würde ein gutes Match werden, aber es würde nicht bombastisch werden.
Reden wir in dem Zusammenhang nochmal auch über Jey Uso.
Ja.
Der hat den Royal Rumble gewonnen, hat dann bei WrestleMania Gunther besiegt, hatte 2 Titelverteidigungen, eine gegen Seth Rollins, die nach Eingriffen in der Disqualifikation geendet ist, und dann eine erfolgreiche gegen Logan Paul beim vorangegangenen Saturday Night's Main Event. 51 Tage hat er den Titel gehalten, hatte keine Titelverteidigung beim Premium Live Event, war auch meistens nicht so im Main Event mit seinen Segmenten, sondern das war eher Seth Rollins. War das jetzt ein Erfolg für Jey Uso insgesamt?
Nee, they did him dirty. Der arme Jey. Der hätte eine viel bessere Titelregentschaft verdient, aus meiner Sicht. Also das hätte man auch noch, ich weiß gar nicht, der Boden war doch eigentlich bereitet. Also diese Geschichte mit Seth Rollins und der Gang und auch mit so dem, was Jey auch im letzten Jahr mit sozusagen der alten, neuen Bloodline hatte und dann mit dem Revival der alten Bloodline, mit dem OTC und mit seinem Bruder Jimmy und mit Sammy und also das war doch eigentlich bereitet für ein Jahr für Jey Uso, so finde ich. Und jetzt hat er nur so eine, weiß ich nicht, so eine Proforma-Titelregentschaft. Der hat da 2-mal sein Ding verteidigt, war jetzt nicht spektakulär, war eigentlich jetzt auch eben nicht so, war eben nicht bombastisch und jetzt ist er da auch relativ schnell im Prinzip wieder rausgekegelt worden von dem, den er besiegt hat. Das heißt, er ist jetzt sozusagen nicht mal damals sozusagen der Beste gewesen, weil der hat ja jetzt schon wieder die Rache genommen und es war ja schon wieder erfolgreich. Und wie du gesagt hast, er war ja auch fair erfolgreich. Und sogar mit diesem einen Move, den Jey Uso da erfolgreich angebracht hat und wo wir dachten, boah, jetzt kann er sogar Sleeper holden. Jetzt hat er sogar hier den Gunther gesleeper-holdet und Gunther tapped out. Und das ist jetzt sozusagen alles wieder dahin, weil jetzt eben Gunther wieder seinen Move genommen hat, an sich gerissen hat und gesagt hat, so, ich bin aber doch der Champ im Sleeper-Holding. Und das wird der Uso nicht wirklich gerecht, finde ich. finde ich sehr schade. Und ein bisschen passt es aber auch zu dieser, ich finde, ein bisschen zu der Tragik dieser Figur, weil der eigentlich wirklich seit Jahren, so meine Einschätzung auf jeden Fall, so eine total relevante Figur für die Fans ist und für das ein Gesicht für dieses Universum und mit seinem Yeet und mit seiner Musik und mit allem und mit seinen Symbolen, auch diese Palme zum Beispiel, das ist total ikonisch und prägt WWE. Und das wird ihm nicht gerecht, diese kurze Regentschaft, und die war so ohne Ruhm irgendwie.
Ja, ich habe da auch den gleichen Eindruck. Ja, nach dem Summers, nach dem Royal Rumble, dachte ich auch so, okay, jetzt kommt die große Zeit des Jey Uso.
Ja.
Aber ja, die kam eigentlich nie so richtig.
Nee.
Ja, auch auf dem Weg zur WrestleMania war das nicht so ganz vorne. Dann hatten sie auch ihr Match als Opening-Match in der ersten Nacht. Das war auch schon nicht das Größte. Und auch danach, also viel war in den Wochen danach, war ja auch da die Gruppierung von Seth Rollins. Da gegen CM Punk, Sami Zayn und Jay. Und auch so von der ganzen visuellen Präsentation. Dann war es häufig so, da war Jay mit Sammy und Punk dann im Ring. Und Jay stand aber im Hintergrund. Irgendwie Punk stand vorne und Jay 3 Meter hinter ihm.
Ja.
Und ja, das war alles so. WWE hat nie so richtig eigentlich alles hinter ihn gebracht, um ihn so voranzubringen, wie es normalerweise ja eher so bei Royal Rumble-Siegern auch ist. Also es war ja auch nicht so eine, auch so vom Ansatz der Titelregentschaft war es ja nicht so, wie es zum Beispiel bei Damien Priest letztes Jahr war, ja, dann wo man irgendwann mal eingecashed hat, also auch bei WrestleMania, aber halt so ein Cash-In und dann ein paar Monate auch nicht so spektakulär, aber auch das war länger und also jetzt irgendwie alles. Die Präsentation, die wenigen Titelverteidigungen, ja, nur ein überzeugender Sieg als Champion, keine 2 Monate, ja. They did him dirty, das ist auch so mein Eindruck. Und also muss man jetzt auch sehen, wie es jetzt weitergeht und ob das Jay irgendwie, ja, ob seine Popularität davon uneingekratzt ist.
Ja. Also ich frage mich schon noch, warum das jetzt so war. Also ich habe irgendwie gelesen, dass das angeblich überhaupt nichts mit der Rückkehr von Goldberg zu tun haben soll, sondern irgendwie, keine Ahnung, in der Regentschaft irgendwie selbst gelegen hat. Ich habe auch überlegt, ob das vielleicht zusammenhängt mit der Story rund um Jacob Fatu, weil ja da sich jetzt Jimmy im Prinzip dazu belegt hat und er da jetzt eigentlich gerade auf so ein Bloodline-Rivalität hinausläuft, in die Jay ja dann auch wieder gut reinpassen würde, aber in der Tat nicht so gut reinpassen würde als Champion. Wär finde ich schade für Jay, weil ich fand, dass er dem eigentlich entwachsen ist, aber wär für die Story selbst rund um Jacob Fatu, Solo Sikoa, Jimmy Uso, wäre jetzt vernünftig, den da jetzt mit einzuweben. Und dann wäre es in der Tat unpraktisch, wenn der dann noch Champion wäre. Aber ich finde, wäre halt eine verlorene Chance. Aber jetzt insgesamt finde ich, das ist eine verlorene Chance, aus Jey Uso nichts gemacht zu haben.
Ja, und also wenn es jetzt wirklich weiter damit geht, dass er irgendwie so die zweite Geige in einer Fehde um den US-Titel spielt, dann ist das schon dann auch ein ziemlich klarer Abstieg.
Ja.
Ja, Thema Jey Uso und wie geht's weiter mit ihm? Was wir dann ja herausgefunden haben, ist, dass er dann Teilnehmer im King of the Ring Turnier war. Da hatte WWE ja einen Mystery Participant angekündigt und dann, weil sie hatten das Feld ja angekündigt noch vor dem Match zwischen Gunther und Jey Uso, und dann ein paar Tage nach dem Match haben sie gesagt, hier, das ist übrigens Jey Uso. Der dann auch mitmacht. Und wenn wir mal uns anschauen, wie der King of the Ring bisher gelaufen ist, hatten wir erst 4 Qualifikationsmatches, jeweils mit 4 Teilnehmern. Der Sieger kam dann ins Halbfinale. Zuerst hat sich Sami Zayn durchgesetzt, besiegte da Bron Breakker, Dominic Mysterio und Penta. Randy Orton besiegte Aleister Black, Carmelo Hayes und LA Knight. Cody Rhodes besiegte Andrade, Damien Priest und Shinsuke Nakamura. Und dann Überraschungsteilnehmer Jey Uso besiegte Bronson Reed, Rusev und Sheamus. So hatten wir dann die vier Halbfinalisten, Randy Orton, Sami Zayn, Cody Rhodes und Jey Uso. Auch da hatten wir dann ja so, das war ja so ein bisschen der, so die vier Freunde, die im Halbfinale stehen und das dann unter sich ausmachen.
Ja, finde ich eigentlich interessant, dass WWE jetzt mal so vier Babyfaces in die Runde schickt. Das hätte man noch ein bisschen aufspeisen können vielleicht, aber ist die Frage, also durch wen jetzt auch? Also ich sehe jetzt auch unter denen, die ausgeschieden sind, jetzt eigentlich sonst niemanden, der da wirklich gut reinpassen würde von den Heels. Es hätte noch ein paar Babyfaces gegeben, bei denen es vielleicht geklappt hätte, aber also so ein Bron Breakker da jetzt mit reinzunehmen, gut, dann hätte man die Seth Rollins-Geschichte mit drin, aber an sich ist das jetzt, glaube ich, nicht dieses King of the Ring, so wie es ja angelegt ist, ist nicht auf diese Geschichte hin angelegt, sondern eigentlich, also eher aus meiner Sicht bewegt sich das alles ganz klar auf Cody Rhodes zu. Und dann hast du offenbar recht, das haben wir auch letztes Mal diskutiert, ob nicht das Match Cody Rhodes, John Cena eigentlich zu früh ist für den SummerSlam, aber ich würde sagen, es sieht jetzt auch alles danach aus, als ob es dahin ginge, weil Cody Rhodes halt auch eigentlich nicht verlieren kann jetzt. Also vor allem auch gegen wen soll er das jetzt verlieren? Soll das gegen Jey Uso verlieren? Unwahrscheinlich. Soll das gegen Randy Orton verlieren? Auch unwahrscheinlich. Vor allem, weil die beiden ja auch ihre Chancen eigentlich schon hatten. Und Cody Rhodes ist jetzt der Einzige, der da irgendwie gewinnbringend aus diesem Match gehen kann. Und ein bisschen hat man da dann also an Fahrt innerhalb dieses Turniers, finde ich, liegen lassen. Aber es läuft eh alles auf diese Story hinaus. Und deshalb ist es für mich auch jetzt soweit okay.
Ja, also Randy Orton hat ja dann Sami Zayn besiegt im Halbfinale bei SmackDown, steht im Finale. Und es steht noch das zweite Halbfinale aus zwischen Cody Rhodes und Jey Uso. Aber ja, also es scheint deutlich wahrscheinlicher zu sein, dass auch das Finale dann Randy Orton gegen Cody Rhodes ist und nicht Randy Orton gegen Jey Uso und man den Leuten in Saudi-Arabien sagt, ja, ihr habt zwar viel Geld auf den Tisch gelegt, dass der PLE bei euch ist, aber wir schicken uns euch jetzt nicht Cody Rhodes, sondern stattdessen Jey Uso.
Beim Jey Uso, der gerade seinen Titel verloren hat. Also das wäre ja auch so ein Ungleichgewicht, aber ich finde, dass es dieses Ungleichgewicht schon auch eigentlich gab. Weniger bei den Männern, mehr bei den Frauen, kommen wir bestimmt noch zu. Wo es ein paar Namen gab in dieser First Round, in denen man sich schon fragt, okay, wie konnten die jetzt eigentlich nicht weiterkommen? Ich finde, innerhalb der Matches hat es dann vielleicht schon wieder Sinn gemacht. Aber jetzt sind eigentlich ein paar Namen so auf der Strecke liegen geblieben, bei denen man sich denkt, okay, eigentlich kann es nicht sein, dass die da jetzt so sofort rausgeflogen sind. Aber das war auch schon eine Beobachtung, die ich auch bei dem Turnier für Money in the Bank gemacht habe. Dass es da gerade in diesen Triple Threat Matches waren, dass ja da also schon Überraschungen gab, die aber in der Häufung auch weniger Überraschungen als irgendwie unwahrscheinlich waren.
Ja, also bei den Männern haben wir tatsächlich jetzt die größten Namen da, die sich durchgesetzt haben im Kern. Bei den Frauen sicherlich zum großen Teil sogar nicht.
Ja.
Ja. Aber dein Tipp, wenn ich das richtig gehört habe, ist Cody Rhodes gewinnt jetzt den King of the Ring.
Da bin ich mir hundertprozentig sicher. Bin ich mir genauso sicher, wie dass Gunther nicht den Titel zurückgewinnt.
Also ich gehe auch davon aus, mal ja, eigentlich jemand vom Status eines Cody Rhodes, wenn man den erstmal da reinsteckt, dann also maximal halt noch was irgendwie da passieren könnte, wenn, dann lässt man ihn in der ersten Runde ausscheiden, ja, wann irgendjemand eingreift und irgendjemand, ja, andere machen dann das Ganze unter sich aus, aber dass er jetzt hier irgendwie gegen Jey Uso oder gegen Randy Orton verliert, das scheint mir schon relativ unwahrscheinlich.
Vor allem, die werden ja jetzt nicht, also außer jemand turnt noch, aber die werden ja jetzt alle nicht unfair spielen. Also das ist ja auch immer so ein Ding, wie kann der Beste geschlagen werden, indem der andere unfair spielt? Und das wird jetzt bei Jey Uso und Randy Orton beide nicht der Fall sein. Und deshalb wird da, glaube ich, an Cody Rhodes kein Weg vorbei.
Ja, beim Queen of the Ring Turnier, wie wir gerade schon gesagt haben, da sind nicht unbedingt die größten Namen weitergekommen. Schon im ersten Qualifikationsmatch nicht. Da hat sich nämlich Roxanne Perez durchgesetzt gegen Kairi Sane, Liv Morgan und Rhea Ripley.
Ja, das ist traurig.
Ja, traurig für es die ist, gute Rhea.
Es ist sehr traurig. Also ich gönne es Roxanne Perez. Ich mag die ja. Also ich mag die und ich gönne der, dass sie jetzt da mal so eine gute Fehde damit macht, aber nicht gegen Rhea. Also gegen alle, aber nicht gegen Rhea. Und das ist, also das finde ich, das ist so eine Tragik dieses Matches. Also dann hätte man sie lieber draußen lassen sollen. Weißt du, bei Cody Rhodes, bei den Männern hätte man das nicht gemacht. Den in der ersten Runde, also den in dieses Turnier zu stecken und den dann in der ersten Runde rausfliegen zu lassen. Auch wenn das irgendwie mit unfairen Mitteln war und weiß ich nicht was und jemand hat eingegriffen und bla. Aber dann hätte man Rhea lieber einfach aus dem Turnier nehmen sollen, weil man ihr eh ein Match gibt oder so gegen Io Sky beim SummerSlam. Aber das ist jetzt, das gefällt mir nicht. Das ist auch unwürdig. Das wird dem auch nicht gerecht. Und ich finde schon, dass Rhea jetzt aufgebaut werden muss als the best of all time in Female. Und dann ist so ein Ausscheiden in der ersten Runde ist halt einfach, also es ist blöd. Passt mir nicht.
Tja, kann ich nachvollziehen. Fand ich auch merkwürdig, dass ja, der ja eindeutig aus meiner Sicht größte Star der Division da doch relativ sang- und klanglos da ausscheidet. Und ja, auch nicht dadurch, dass irgendwie drei Sachen zusammenkommen, sondern eigentlich mehr oder weniger einfach so.
Ja.
Weil Raquel Rodriguez halt eingreift, wie sie es aber schon seit 3 Jahren bei jedem Match von Liv Morgan macht.
Ja.
Ja. Ja, dann bei SmackDown setzte sich Jade Cargill durch gegen Michin, Nia Jax und Piper Niven.
Ja, da bin ich dabei. Das finde ich jetzt, finde ich gut. Also finde ich auch, also gut, gegen Michin und Piper Niven wäre jetzt ein Skandal gewesen, wenn Jade Cargill nicht gewonnen hätte. Gegen Nia Jax ist aber trotzdem realistisch, dass sie da gewinnt. Nia Jax auch ein großer Name, der in der ersten Runde rausgeflogen ist, sehe ich aber viel mehr ein, weil eben Jade Cargill einfach jetzt gerade die aufstrebende Größe ist und aus meiner Sicht auch die Favoritin für dieses Turniers.
Dann Alexa Bliss besiegte Alba Fire, Candice LeRae und Charlotte Flair.
Ja, Charlotte Flair hätte man auch ein bisschen prominenter setzen können. Finde ich auch eher überraschend, dass die in der ersten Runde rausgeflogen ist. Zumal es jetzt noch nicht so lange her ist, dass wir alle gesagt haben, boah, sie ist wieder da und sie wird jetzt da richtig aufräumen in dieser Division und sie wird jetzt wieder The Queen werden. Und jetzt ist sie da in der ersten Runde rausgeflogen. Finde ich auch eher einer der merkwürdigeren Konstellationen. Wobei ich Alexa Bliss wieder sinnvoll halte, dass sie weitergekommen ist. Also es ist ein bisschen ähnlich wie Roxanne Perez. Für die beiden finde ich es okay, dass sie da stehen. Aber wen sie sozusagen zurückgelassen haben in dieser ersten Runde, finde ich jetzt wieder so ein bisschen merkwürdig.
Und der vierte Halbfinalspot ging dann an Asuka, die zurückgekommen ist und gleich mal Ivy Nile, Raquel Rodriguez und Stephanie McKill besiegt hat.
Ja, Asuka ist back. Schön. Auch also nachvollziehbar, dass sie jetzt dann auch so einen Run in diesem Turnier hat, wenn man wieder da ist. Und sie ist ja auch ein großer Name und dann muss es jetzt sozusagen auch funktionieren erstmal. Aber sie hatte jetzt auch nicht, ehrlich gesagt, nicht das schwerste Match. Also das war schon eher so das Low-Budget-Match, was halt noch übrig geblieben ist. Hätte man vielleicht auch prominenter besetzen können, aber insgesamt finde ich es schon nachvollziehbar, dass Asuka da jetzt eben als Rückkehrerin und großen Namen da jetzt in diesem Halbfinale dann auch steht.
Ja, in einem Halbfinale, das sie dann ja auch direkt gewonnen hat bei SmackDown gegen Alexa Bliss. Und Asuka wird im Finale treffen auf die Siegerin des Matches Roxanne Perez gegen Jade Cargill, was wir bei Raw sehen werden.
Ja, finde ich in Ordnung. Also ich glaube ja, dass es Jade Cargill wird, habe ich ja jetzt schon erwähnt. Jade Cargill gegen Asuka hatte ich jetzt so nicht auf meiner Karte, dass das ein interessantes Match sein könnte, aber finde ich okay. Also es öffnet vielleicht nochmal neue Perspektiven. Ich glaube, dass eigentlich Jade Cargill jetzt relativ festgelegt ist in ihrem Weg und da jetzt keine große neue Rivalität mit Damage Control irgendwie kommen wird. Aber eigentlich ist das so ein Match, das irgendwie nochmal potenziell neue Türen öffnen könnte. Und ich hoffe, dass das auch passiert. Und ich meine, Kairi Sane ist ja jetzt auch wieder da. Io wird ja jetzt hoffentlich am SummerSlam ihren Titel verlieren. Und dann gegen Rhea. Und dann können die drei ja ihr Damage Control-Ding wieder aufmachen.
Ja, du hast immer noch die Rhea gewinnt bei SummerSlam-Theorie.
Ich habe immer noch die Rhea gewinnt beim SummerSlam. Ja, weil Jade Cargill gewinnt das Queen of the Ring-Turnier und ist dann gegen Tiffy bei SummerSlam. Und dann braucht Io noch eine große Gegnerin und Rhea braucht ein Match. Und Rhea braucht den Titel, also wird Rhea bei Io bei SummerSlam gewinnen.
Okay. Und Tiffy geht also auch als Champion in den SummerSlam. Sie hat ja jetzt auch ein Match in Saudi-Arabien, da bei SmackDown am Tag vor Night of Champions. Ja. Last Woman Standing gegen Nia Jax.
Ja, also es könnte jetzt wieder so ein Gunther gewinnt auf keinen Fall Moment sein, aber sehe ich auch nicht. Also ich sehe jetzt nicht, dass dieser Titel nochmal wechselt vor SummerSlam, weil ich mir vorstellen könnte, dass er bei SummerSlam wechselt. Also ich könnte mir vorstellen, dass Jade Cargill das auch gewinnt gegen Tiffy. Und das wird in der Hierarchie ja dann auch nicht so richtig Sinn machen. Also Jade Cargill gewinnt in der ersten Runde von Queen of the Ring gegen Nia Jax, kegelt die raus. Zwischendurch schnappt sich Nia Jax den Titel von Tiffy und dann begegnen die sich wieder bei SummerSlam. Das wäre so eine WWE-Story, aber sehe ich an sich jetzt nicht so. Ich glaube eigentlich, dass die Karten eigentlich schon auf dem Tisch liegen, größtenteils, zumindest in der Women's Division eben. Und dass es schon auf die beiden Matches hinausläuft, die jetzt auch aufgebaut waren, nämlich Rhea gegen Io und Tiffy gegen Jade Cargill und dass es in beiden Fällen einen Titelwechsel geben wird. Das ist meine Prediction.
Okay, eine ganz frühe SummerSlam-Prediction. Mhm. Sehr gut. Ja, nach Money in the Bank gab es auch eine weitere große Geschichte, wo wir dann auch abgebogen sind von dem, was wir vorher hatten. Da hatten wir ja John Cena und Logan Paul gegen Jey Uso und Cody Rhodes. Und da haben sich eigentlich alle vier dann in unterschiedliche Richtungen aufgemacht. Und John Cena in die Richtung CM Punk. Weil John Cena hatte mal wieder eine kleine Rede vorbereitet für das Raw nach Money in the Bank und wurde da von CM Punk unterbrochen und herausgefordert für ein Titelmatch. Und dann hat CM Punk gesagt, das können wir machen. Dann hat John Cena gesagt, das können wir machen. Mein lieber CM, aber dafür musst du mir nach Saudi-Arabien folgen, denn da setze ich den Titel gegen dich aufs Spiel. Und dann hat CM Punk gesagt, ja, kein Problem, ich würde dir sogar bis in die Hölle folgen, um dir den Titel da wieder wegzunehmen. Außerdem, so ein bisschen involviert ist auch der gute R-Truth, Ron Killings, der ja bei Money in the Bank zurückgekommen war und auch da in den Main Event eingegriffen hatte und sich dann beim Raw danach auch auf das Kommentatorenpult gestellt hat und sich der erstmal seine Haare abgeschnitten hat. Zum Schock der Zuschauer. Und jetzt auch beim vergangenen SmackDown dann ein Match hatte mit John Cena, das auch nicht so besonders lange gelaufen ist. Ja, John Cena im frei empfangbaren Fernsehen, da dauert das nicht so lange, das Match. Am Ende hat da Cena R-Truth mit dem Titelgürtel geschlagen und wurde disqualifiziert. Ja, danach war von R-Truth auch nichts mehr zu sehen. Aber CM Punk kam nochmal raus, wollte John Cena konfrontieren, aber wurde nach einem Tiefschlag oder eher einem Tieftritt und einem Attitude Adjustment durch einen Tisch ausgeschaltet. Und dann hielt John Cena noch über dem gefallenen Punk eine längere Promo, die an die Pipebomb-Promo von vor 11 Jahren erinnerte. Mhm.
Also auch ein verschwendetes Match in Night of Champions. Das hätte es auch gut auf SummerSlam-Ebene funktionieren können. Also ich kann mir das eigentlich nur so erklären, dass Saudi-Arabien halt ein gutes Match haben wollte. Und dass es eben dann eben Cena gegen CM Punk war, was ja mit der entsprechenden Historie quasi auch einhergeht und was eben ein riesiges Match ist und was eben aus meiner Sicht SummerSlam Ebene gehabt hätte eigentlich. Und ich finde es jetzt ein bisschen, also die Vorbereitung war jetzt nicht so lange. Dass die Bühne ist eigentlich ein Ticken zu klein für dieses Match. Das hätte man jetzt auch alles noch wesentlich länger machen können. Ich finde, man hätte jetzt auch, wäre auch vernünftig gewesen, man hätte jetzt auch Ron Killings reinschieben können. Sagen, okay, wir gehen mit CM Punk auf SummerSlam und wir gehen Ron Killings in Saudi-Arabien und dann würde das auch irgendwie funktionieren. Aber so wirkt es jetzt, finde ich, alles ein bisschen gedrängt, weil ja im Hintergrund jetzt auch noch Cody Rhodes lauert. Spätestens durch dieses King of the Ring Turnier wird sich das da ja dann auch wieder, also ich glaube, er gewinnt das und dann wird sich das da auch dann auf Cody Rhodes gegen John Cena zuspitzen und das wird dann die Story zum SummerSlam. Das ist natürlich auch ein SummerSlam-würdiges Match, also klar, das ist das SummerSlam-würdige Match vielleicht, was wir im Moment haben können, aber für mich wäre es voll okay gewesen, hätten wir das alles noch ein bisschen langsamer aufgebaut, hätten die Zeitschiene ein bisschen verschoben, dass CM Punk gegen John Cena beim SummerSlam gewesen wäre, Cody Rhodes dann ein bisschen später, dann hätten wir auch dieses Ganze, was macht jetzt John Cena eigentlich noch die zweite Hälfte des Jahres mit diesem Titel, hätten wir dann schon irgendwie abgehakt und das wäre für mich irgendwie stimmiger gewesen, weil so ist es sehr gedrängt mit diesen im Prinzip parallel laufenden drei Stories, die John Cena jetzt gerade mit Ron Killings, CM Punk und Cody Rhodes hat. Und wir kommen hier gerade von dieser Story mit Logan Paul und Jey Uso auch noch. Also es ist jetzt gerade alles ein bisschen dicht und man hätte das wesentlich entzerren können.
Ja, meine These dazu ist, dass wir gar kein John Cena Einzelmatch beim SummerSlam bekommen. Weil das würde mich auch wundern, wenn jetzt die Geschichte zwischen John Cena und CM Punk, die ja eine der großen ist, die man machen kann, wenn man die jetzt tatsächlich hier so als 3 Wochen Zwischenspiel zwischen bei Raw trifft man das erste Mal aufeinander und nach Night of Champions ist alles vorbei. Wenn das so wäre, ich könnte mir vorstellen, dass wir dass das bei Night of Champions auch nicht zur endgültigen Lösung zwischen Punk und Cena kommt und wir dann beim SummerSlam zum Beispiel ein Triple Threat Match mit den beiden und dann noch Cody Rhodes bekommen können. Oder wenn man hier ganz wild drauf ist, so als Four-Way-Match, noch mit Art Roos auch noch mit dabei. Aber von der Star-Power-mäßigen wahrscheinlich eher so als Triple Threat-Match. Mhm. Und dass sich das Ganze noch so ein bisschen da länger hinzieht.
Ja, damit würde man dieses King of the Ring-Turnier halt ein bisschen entwerten. Weil ja dann der Gewinner nicht wirklich sozusagen seine Chance bekäme. Außer es gewinnt gar nicht Cody Rhodes, sondern doch Jey Uso und tritt dann nochmal gegen Gunther an und dann haben wir das große Gunther-Jey Uso Rematch bei SummerSlam. Auch eine Option, aber ich wünsche mir einen großen, tollen SummerSlam mit großen, bombastischen Matches und es sieht jetzt alles nicht so wirklich danach aus, dass das passiert. Außer wir haben eben irgendwie wirklich jetzt John Cena gegen Cody Rhodes und das ist das große Rückmatch. Aber wie du sagst, es ist jetzt alles ein bisschen kurz und man könnte das alles noch wesentlich größer machen. Und eben John Cena muss jetzt noch die zweite Jahreshälfte irgendwie hinkriegen mit diesem Titel. Also da gehen ja die Optionen halt auch irgendwann aus. Und wenn man jetzt so super schnell hintereinander so abhandelt, dann verschenkt man damit ganz viel. Aber so ein Triple Threat Match ist natürlich die Star Power da, aber es ist jetzt auch nicht die große Spannung dann für den SummerSlam, wo man sagen kann, gut, da haben wir jetzt irgendwie uns drauf hinbewegt und da wird jetzt der Titel wechseln oder nicht und das ist jetzt nicht das große Aufeinandertreffen der Giganten, sondern es ist dann eher wieder so ein spaßiges Intermezzo.
Ja, man kann es vielleicht schon spannender machen. Also jetzt am Ende vom letzten SmackDown ging ja John Cena auch in die Richtung, ja, die Stimmung dreht sich. Also wenn man da auch so ein bisschen in die Richtung geht, vielleicht, ja, fasst sich John Cena jetzt doch noch ein Herz und sagt, hier, ach, ich mag euch eigentlich doch alle. Das wäre auch eine Möglichkeit Richtung SummerSlam.
Du meinst, es kommt jetzt wieder der Face-Turn von John Cena? I doubt it.
Ja, oder der Heel-Turn von CM Punk. Also man könnte ja schon, man, also
Ja, das.
die Frage ist halt, ob das kommen muss oder ob, ja, aber also eine Geschichte in die Richtung, wo man dann denkt, aha, ist vielleicht doch CM Punk dann am Ende derjenige, ja, der sich dann in dem Triple Threat Match irgendwie, ja, so wie Seth Rollins bei WrestleMania dann in die Richtung entwickelt. Ja, ich bin noch dabei. Hier vielleicht, man könnte auch sagen, Paul Heyman. Wer begleitet jetzt Paul Heyman zum Triple Threat Match?
Ja, genau. Ein kleines Revival.
Ja, wenn man da noch so ein bisschen, kann man noch Seth Rollins rein machen und der sagt, hier, ich habe mein Match an Tag 1, aber an Tag
Ja.
2 werde ich auch da sein und mir angucken, was ihr da in euer Main Event macht. Also ja, in die Richtung könnte man da schon gehen. Aber ich muss auch sagen, ich sehe es wie du. Im Moment ist nicht so richtig klar, jetzt 6 Wochen vorher, was denn die ganz großen Matches beim SummerSlam sein könnten.
Ja.
Und ich habe auch geguckt, also letzte Woche ging es los mit dem Kartenverkauf. Sind ja da in New York, da in dem Footballstadion, das ist auch ziemlich groß. Und also sie haben auch bei weitem noch nicht alle Karten verkauft. Also, so wie ich das gesehen habe, also ein Teil der Karten sind noch gar nicht im Verkauf. Halt auch gerade auf der Seite, auf der die Kamera steht. Also nicht da, wohin gefilmt wird. Und auch auf der anderen Seite noch sehr viele, ja, auch komplette Reihen noch da, was auch dafür spricht, dass auch auf der Seite noch gar nicht alles im Verkauf ist. Und ja, ich glaube, da muss WWE tatsächlich auch noch was liefern, den Fans, um da zu sagen, da gehen wir hin oder da gehen wir auch 2 Tage hin. Ist ja auch immer die Frage, wenn man bei diesen Doppel-Events, ja, dass man den Leuten sagt, hier nicht nur an einem Tag, sondern auch an 2. Ja, da muss, glaube ich, noch was kommen. Und also ich weiß auch nicht, ob das jetzt das Rematch zwischen John Cena und Cody Rhodes ist, weil ich glaube auch, ihr WrestleMania-Match hat jetzt auch nicht so viele Leute mit der Idee zurückgelassen, oh, da brauchen wir jetzt unbedingt, das brauchen wir nochmal.
Ja, irgendwann wird's kommen. Also ich glaube, irgendwann wird's kommen und muss auch kommen. Aber ich glaube wirklich, dass irgendwie schon ein Problem von dem diesjährigen SummerSlam dieses Night of Champions ist, was jetzt so kurz davor ist und dem wirklich schon große, wichtige Matches einfach vorweggenommen werden. Also auch Solo gegen Jakob Fatu. Das ist ein Match, das würde ich in SummerSlam sehen. Das ist jetzt wirklich lange, lange aufgebaut worden. Es knüpft an im Prinzip seit Jahren laufenden Storylines. Es ist jetzt so einem Kulminationspunkt gekommen. Da sind jetzt mehrere Leute involviert. Das ist sozusagen fertig für SummerSlam und wird jetzt vorher schon abgefrühstückt. Und natürlich kann es dann schon sein, dass es noch nicht zu Ende ist und dass dann vielleicht noch was kommt und dass diese Story irgendwie noch weitergeht und was man bei SummerSlam vielleicht noch machen kann. Aber man könnte da jetzt auch so ein richtig großes Big Match um diesen Champion-Titel gehen und das würde funktionieren, weil es aufgebaut ist und weil es klappt und das ist einfach jetzt durch Night of Champions, das so kurz davor ist, im Prinzip ein bisschen abgedämpft. Und diesen Eindruck habe ich jetzt eben auch mit CM Punk und John Cena. Und das befürchte ich, also generell für SummerSlam, dass da die Zeit auch nicht ausreicht, um dann neue Fäden, also wirklich irgendwie auch was Neues, Cooles zu machen, was nicht ein Abklatsch ist im Prinzip von Night of Champions, sondern eine vernünftige Weiterentwicklung, die irgendwie Sinn macht, in diesen 3 Wochen noch hinzukriegen. Da habe ich große Zweifel dran. Und deshalb ist es aus meiner Sicht das größte Problem von SummerSlam, dieses Night of Champions, da so knapp davor.
Ja, wenn wir mal auf die ganze Card gucken von Night of Champions, die dürfte schon fertig sein, weil es stehen schon 5 Matches fest. John Cena gegen CM Punk um die Undisputed WWE Championship. Jacob Fatu gegen Solo Sikoa um die US Championship. Dominic Mysterio gegen AJ Styles um die Intercontinental Championship. Und die Finals im King of the Ring und Queen of the Ring Turnier.
Ja, also Dominic sollte dieses Match jetzt mal ordentlich gewinnen. AJ Styles, ja, they did him auch dirty. Das AJ Styles passt da jetzt auch nicht mehr so richtig. Der war mal so der Big Name und der war ja auch eben noch, ich betone es auch immer wieder in unserem Podcast, hört euch die vergangenen Folgen an, da erzähle ich es so ausführlich, aber er war ja auch sozusagen vor einem Jahr, war der noch total groß im Match mit Cody Rhodes und hatte da den Heel-Turn und war so das Ding auch in Europa mit auch diesem Lied, was sie da gesungen haben. Also AJ Styles war so gerade wieder am Kommen und dann ist es total abgeflaut. Dann hat er irgendwie seinen Heel-Turn vergessen. Jetzt ist er wieder da, aber er ist irgendwie nichts Ganzes, nichts Halbes. Auch seine Fehde mit dem Judgment Day ist auch irgendwie so halbgar, finde ich. Ich glaube auch nicht, dass er das jetzt gewinnt. So, ich glaube, das gewinnt schon Dominic Mysterio, aber ich finde, Dominic sollte das jetzt mal ordentlich gewinnen und nicht wieder durch Eingreifen von irgendjemandem, weil das hätte er schon auch verdient, dass er seinen Titel mal ordentlich verteidigt.
Ja. Insgesamt zur Card, gut, schlecht, mittel?
Ja, also gut, zu gut. Also ich finde zu gut. Das hätte man, da wären da, sind Matches dabei, die hätte man viel prominenter machen können. Gut, die King und Queen of the Ring Finals, das ist irgendwie relativ klar. Bei den Männern wird es so ein Freundschaftsmatch, das steht ja jetzt auch schon eigentlich fest, also sowohl wenn es Jey Uso wird, als auch Cody Rhodes, beide also gegen Randy Orton, das wird so ein Freundschaftsding. Und bei den Frauen wäre es jetzt noch Jade Cargill, Roxanne Perez und Asuka.
Genau, also Asuka steht im Finale und Sieger, ja. Roxanne gegen Jade Cargill.
Ja, da kann man ein gutes Match bei raushauen. Also ich glaube fest an Jade Cargill, aber sogar Roxanne Perez gegen Asuka würde irgendwie auch Sinn machen. Die wiederkommt und aber ein Big Name ist und die sozusagen neu gekommen ist in der Zeit, in der Asuka nicht da war, aber jetzt gerade die Groß den Aufstieg macht, auch das wäre ein vernünftiges Match, was man machen könnte. Und Jade Cargill gegen Asuka ist, glaube ich, eigentlich ein Match, das sich sozusagen selbst schreibt, weil die beide einfach richtig gute Wrestlerinnen sind und irgendwie auch schon Namen sich gemacht haben und alles. Also das würde ich sagen, dass das Match läuft und passt auch auf diese Card. Das Männermatch läuft auch, ist jetzt nicht so richtig super spannend, weil es sind einfach zwei Babyfaces, es ist ein Freundschaftsmatch und es ist irgendwie relativ klar, wie es ausgeht. Das läuft, aber für sich wird kein schlechtes Match sein, weil dafür einfach die Qualität jetzt schon von den dreien zu hoch ist, als dass es jetzt irgendwie ein Problem sein könnte. Und Dominic Mysterio gegen AJ Styles, wusste ich jetzt nicht. Passt schon, aber muss ich jetzt nicht haben. Und dann war noch was, CM Punk und John Cena und wer noch?
Fatu gegen Sikoa.
Ach, natürlich. Fatu gegen Sikoa. Ja, diese beiden Matches, die hätte ich bei SummerSlam gesehen und nicht bei Night of Champions.
Ja. Aber Saudi-Arabien bezahlt der WWE sehr viel Geld dafür, genau, dass sie da große Shows machen.
So ist es. Und damit ruinieren sie uns den SummerSlam.
Okay, kommen wir noch zu einem nicht so erfolgreichen Thema. Denn bei Raw hat sich Liv Morgan wohl ziemlich schwer verletzt, ja, in einem Match gegen Kairi Sane. Praktisch direkt nach Beginn ist sie auf die Schulter gestürzt.
Ja.
Hat wohl jetzt eine schwere Schulterverletzung. Berichte gehen davon aus, dass sie so 3 bis 6 Monate ausfällt.
Ja.
Und das jetzt in einer Phase, wo sie eigentlich, ja, ganz zentral war in der, ja, Raw Women's Division, eigentlich fast überall dabei war in ihrer Judgment Day Geschichte mit Raquel Rodriguez, mit der zusammen sie auch Tag Team Champions, ja, immer noch ist, da mit Roxanne Perez und der Nugget Geschichte mit Dominic Mysterio, gerade Nikki Bella hatte ja ihr Comeback gemacht, da war, ja, sie auch diejenige, die sie da konfrontiert hatte, immer noch die so ein bisschen glimmende Geschichte mit Rhea Ripley,
ja,
auch immer noch war sie eigentlich überall involviert und jetzt auf einmal, ja, durch so eine totale Zufallsverletzung,
ja,
da voll rausgerissen.
Das ist wirklich sehr tragisch. Also es tut mir für sie total leid, aber es ist auch wirklich für die Women's Division ist das ein richtig herber Schlag. Und das wird, glaube ich, jetzt auch, also es macht jetzt einfach ganz viel zunichte. Man kann jetzt auch sagen, vielleicht öffnet das auch eine Tür. Ich würde sagen, am ehesten öffnet das die Tür für Roxanne Perez, die jetzt vielleicht noch mehr die Chance hat, ihre Geschichte auch weiter zu spielen, ohne dann sozusagen den direkten Gegenpart mit Liv Morgan zu haben. Aber Raquel Rodriguez ist ja immer noch da. Und vielleicht wird ja Roxanne Perez auch jetzt erstmal die zweite Tag-Team-Frau neben Raquel Rodriguez. Das würde ja sogar Sinn machen. Das wäre auf jeden Fall eine Tür für Roxanne Perez. Aber drumherum ist es ein riesiges Loch, was da jetzt entsteht. Und was, glaube ich, auch gerade für zum Beispiel Evolution, was ja bald ansteht, schon ein ganz, ganz herber Schlag ist. Weil Liv Morgan eben, wie du gesagt hast, so eine zentrale Figur für verschiedene Stories war und eben wirklich so eine ganz zentrale Heel in der Women's Division, die einfach auch wichtig war für das Gesamtgefüge. Und das wird jetzt für die kommenden Events ein Problem sein, dass sie nicht da ist.
Ja, du hast gesagt, Roxanne Perez könnte da den Freiraum nutzen. Fällt dir noch jemand ein, der jetzt in diese Lücke stoßen könnte?
Ach, ich glaube, dass ich das jetzt ein bisschen neu formieren muss. Also um diese Lücke wirklich auszufüllen. Ich glaube, abgesehen eben von Roxanne Perez in der Judgment Day-Geschichte, dass es im Prinzip breitet. Das war ja letztlich auch ein bisschen die Story. Also ersetzt Roxanne Perez Liv Morgan, ja oder nein? Und wird Liv Morgan rausgedrängt, ja oder nein? Und jetzt kann man die Geschichte ja relativ problemlos weitererzählen und sagen, ja, Roxanne Perez hat jetzt Liv Morgan ersetzt. Und das birgt natürlich auch dann wieder großes Potenzial für, wenn sie dann wiederkommt in 3 bis 6 Monaten. Das ist auf dem Silbertablett, diese Geschichte. Aber sonst, glaube ich, wird man jetzt eher umstrukturieren müssen, als wirklich irgendwie ersetzen zu können. Oder hast du da noch eine Idee?
Ja, ich habe mir überlegt, vielleicht Raquel Rodriguez könnte das auch mal so ein bisschen nutzen, dass sie da nicht immer im Schatten von Liv Morgan steht und da ein bisschen vorankommen.
Ja, also könnte sie, ich hatte den Eindruck, dass das jetzt eigentlich mit Liv Morgan fast besser geklappt hat bisher und dass Raquel Rodriguez da so ein bisschen ausgebrochen ist und man sich ja dann auch irgendwie gefragt hat, wo steht eigentlich Raquel in dieser ganzen Geschichte so drin? Und das könnte jetzt an sich, könnte das jetzt die große Naomi, Bianca Belair, Jade Cargill Geschichte 2.0 werden. Mit eben der ersetzten Tag-Team-Verletzten und dann irgendwie einem Twist mit einer turnenden Raquel Rodriguez oder auch nicht, oder man weiß es nicht. Aber das ist eine Geschichte, an der Raquel Rodriguez schon wachsen kann. Aber ich hatte den Eindruck, dass sie das jetzt eigentlich gerade schon getan hat, während Liv Morgan auch da war.
Ja, bleibt noch so ein bisschen die Frage nach unserem Intercontinental-Champion Dominic Mysterio. Jetzt, wenn Liv nicht da ist, glaubst du, er bleibt dir dennoch treu oder wird er, sagen wir mal, an Roxanne Perez Nuggets naschen jetzt zukünftig?
Also das wird jetzt auf jeden Fall die Geschichte sein, glaube ich, diese Frage. Aber ich glaube, er bleibt dir treu. Ich glaube das. Der Dominic, das ist ein guter Kerl.
Der würde nie jemanden
bei SummerSlam betrügen. Nein. Aber das ist interessante Geschichte. Aber ich finde eher die Judgment Day Geschichte ist jetzt sehr interessant. Und also man könnte ja auch jetzt sagen, zumindest solange Liv jetzt noch da war, ich weiß nicht, ob das jetzt verändert, aber es geht schon auch ohne sie, glaube ich, dass der SummerSlam ist immer so, also jetzt immer das zweite Mal jetzt vielleicht so der große, die Weggabelung für den Judgment Day. In welche Richtung geht es? Raufen sie sich zusammen? Wird jetzt alles sozusagen besser oder zerbricht der Judgment Day ein zweites Mal bei SummerSlam? Also auf diese Geschichte hoffe ich, dass nämlich diese ganze Finn Balor-Geschichte jetzt auch ein bisschen Früchte trägt und ich finde, sieht es auch ein bisschen aus, weil jetzt auch Also Kalito ist raus, gut. Aber JD McDonagh hat jetzt auch ein bisschen mehr Aufschwung gerade, hatte jetzt auch ein Einzelmatch gegen AJ Styles. Also es ist gerade alles so ein bisschen sich im Entwickeln. Und dass Finn Bella irgendwas plant, das würde ich sagen, ist jetzt auch seit Wochen eigentlich irgendwie Thema. Roxanne Perez gehört dazu, Raquel Rodriguez gehört dazu, Liv Morgan hat eigentlich auch dazu gehört, gut, jetzt ist sie raus. Aber da wird natürlich das Feld um Dominic Mysterio jetzt ein bisschen dünner. Und ich glaube, dass der Judgment Day eben jetzt vor so einer Weggabelung steht und jetzt muss ich entscheiden, wer geht welchen Weg.
Ja, eine Weggabelung könnte der SummerSlam auch für sehr viel werden. Die nächsten 6 Wochen werden da sicherlich spannend. Ja. Nächster Stopp auf dem Weg ist jetzt Night of Champions. Ja. Dann 2 Wochen später Saturday Night's Main Event aus Atlanta und dann noch 3 Wochen bis zum SummerSlam. Auch die nächsten Wochen werden also spannend sein. Wir werden auch da sein und über das Ganze sprechen, Helena. Und ja, in diesem Sinne, danke fürs Zuhören und wir sehen uns beim nächsten Mal.
Genau, bis dann.